Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Es geht weiter in der Predigt durch den ganzen ersten Brief an die Korinther. Und wir sind inzwischen bei Kapitel 8 angekommen. Und ich lese den Text 1. Korinther 8, 1 bis 13. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir haben alle Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist. Dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter in Anführungsstrichen und viele Herren in Anführungsstrichen gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott. Denn wir sind nicht besser, wenn wir essen. Wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen. Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Anstoß zur Sünde gebe. Götzenopferfleisch spielt doch bei uns überhaupt keine Rolle mehr. Warum befassen wir uns heute mit diesen Themen? Weil, und das darum erweitere ich den Bereich, es ganz, ganz viele Götzen in dieser Welt gibt, die wir vielleicht gar nicht als sowas erkennen, aber es geht eben auch um die Götzen dieser Zeit. Und wir sehen, dass Paulus mit Kapitel 8 einen totalen Themenwechsel vollzieht. Am Anfang dieses Kapitels steht da kein Denn oder kein Aber, sondern hat er in Kapitel 7 noch von Heirat, Scheidung und Wiederheirat gepredigt und geschrieben, geht es jetzt anscheinend um das Thema Götzenopferfleisch essen. Damals war das ein Problem in Korinth. Korinth, eine Hafenstadt, eine große Hafenstadt mit Menschen aus vielen Nationen und damit auch mit vielen Götzen. Und in den Ruinen von Korinth ist heute auch noch der große Apollos-Tempel zu sehen. Also Apollos, der große Gott in Korinth. Und man hat natürlich diesen Gott auch geehrt. Aber heutzutage, Apollos spielt keine Rolle. Aber es gibt auch heute Dinge aus der okkulten Welt der Götzen, die auch auf die Gemeinden Auswirkungen haben. Ja, Paulus ist zu diesem Thema gekommen, vermutlich, weil er auch auf eine Frage der Korinther eingegangen ist, die sie in einem Brief an ihn gerichtet haben. Entweder so, weil dieser Brief existiert und den hat Paulus auch erwähnt, oder der Heilige Geist hat ihm gesagt, dieses Thema musst du, Paulus, unbedingt in diesem Brief anschneiden. Steigen wir also ein in das Thema. Ihr habt es beim Lesen gemerkt, Paulus nennt zwar das Thema Götzenopfer am Anfang, wechselt aber sofort im gleichen Satz auf ein ganz anderes Thema. Denn nicht nur das Thema nach dem Götzen und dem Götzenopfer ist wichtig, sondern er will, bevor er das klärt, ein ganz anderes Thema klären. Wie gehen wir mit unseren Erkenntnissen in Bezug auf Götzenopfer um? Und er formuliert es so, dass es nicht nur um das Götzenopfer geht, über das er sagt, wie gehen wir mit den Erkenntnissen um, sondern ich verstehe es so, dass er darüber predigt, wie wir generell mit unseren Erkenntnissen umgehen. Also mit allen Dingen, die wir in der Bibel meinen, erkannt zu haben, wie gehen wir mit solchen Erkenntnissen um? Und der Satz, den er dazu zuerst sagt, den finde ich schon ganz schön erschreckend. Denn es gilt ja für alle Erkenntnisse, die wir aus irgendeiner Lehre, aus einer Predigt, aus einem Bibelstudium oder sonst wo gewonnen haben. Dafür gehen wir ja auch in die Versammlung, damit wir hier gelehrt werden. Dafür lesen wir doch die Bibel, damit wir aus der Bibel etwas erkennen. Deswegen lesen wir Bücher, um zu mehr Erkenntnis zu kommen. Und Paulus trifft drei Feststellungen über Erkenntnis darüber. Erstens, jeder Christ, wir alle haben Erkenntnis. Es ist unterschiedlich, aber jeder Christ hat Erkenntnis. Die erste Erkenntnis, die jeder Christ gewinnt, ist natürlich die, dass Jesus Christus rettet und dass er uns ewiges Leben schenkt, wenn wir an ihn glauben. Das ist die beste und größte Erkenntnis, die wir überhaupt haben können. Es gibt keinen Christen, der diese grundlegende Erkenntnis nicht erkannt hat. Also Erkenntnis fängt in dem Augenblick an, in dem wir etwas von Jesus erkennen. Und dass er mich retten will oder besser bereits gerettet hat und mein Herr ist. Das ist der Anfang. Und wir wissen auf dem Missionsauftrag, dass nachdem jemand Jünger geworden ist, er gelehrt werden soll. Geht hin in alle Welt, dann macht zu Jüngern und lehrt sie. Alles halten, was ich euch gesagt habe. Also die erste Feststellung, jeder Christ hat Kenntnis. Und diese Erkenntnis sollte wachsen. Und dann der Satz, der eigentlich erschreckt. Denn dieser Satz steht da, die zweite Feststellung, als ob es davon gar keine Ausnahme gäbe. Erkenntnis bläht auf. Ich hätte vorsichtiger geschrieben, mit Erkenntnis falsch umzugehen, würde aufblähen oder auf Geschwister darauf einzureden, bläht auf, weil ich mich besser und größer vorkomme. Aber das ist hier so, ohne Ausnahme, und ich befürchte, es ist tatsächlich so, dass wenn wir etwas erkannt haben, diese Erkenntnis auch anbringen wollen. Und das dann so tun, als ob wir mehr wissen als der Bruder und als die Schwester. Ich habe mich da wiedererkannt. Ja, Erkenntnis bläht auf. Es ist eine natürliche Reaktion, die jeden Menschen betrifft. Wenn ich etwas in der Bibel begriffen und verstanden habe, möchte ich es, weil ich ja dann etwas besser weiß als der andere, dem Armen, der es noch nicht begriffen hat, natürlich weitersagen. Die Bibel nennt das hier wohl sich aufblähen oder sich wichtig machen. Dabei hat die Bibel ja besondere Menschen ja auserwählt, die diesen Lehrauftrag haben, nämlich die Lehrer. Und dann spielt sich jeder, der etwas erkannt hat, einfach zwangsläufig auch als Lehrer auf. Aber und dann ist man auch enttäuscht, wenn der Bruder, dem ich das ja mitteilen will und der ja auch meine Weisheit dann übernehmen soll, das einfach gar nicht wichtig findet oder sagt, nee, das sehe ich anders. Das führt vielleicht sogar zu Spaltungen, zu Gemeinden. Und ich denke, dass viele Gemeindespaltungen dadurch erkannt sind, dass ein Bruder etwas für ihn sehr Wichtiges erkannt hat und nur ein Teil der Gemeinde das so sah und die andere nicht. Und ja, wir haben dann ganz, ganz viele unterschiedliche Gemeinden, die nur wegen einer Lehrfrage sich gespalten haben. Aber das Lehren ist Teil der sonntäglichen Versammlung. Dafür sind wir hier, dass die Gemeinde Lehre bekommt. Aber die Lehre als Diener und nicht, um sich selbst groß zu machen oder sich großartig zu fühlen. Und die, die etwas begriffen haben, sollten wissen, was ich verstanden habe, ist zuallererst für mich gedacht. Ich soll das in meinem Leben umsetzen und nicht darauf achten, dass mein Bruder das auch mit umsetzt. Ich soll es hören und verstehen und ob ich es weitergebe an einen anderen, das ist eine ganz andere Frage. Und dann kommt die dritte Feststellung. Es ist die Lösung. Das Filter der Liebe. Wenn wir also die Erkenntnis weitergeben ohne Liebe, dann ist es Aufblähen. Aber wenn wir den Bruder aus Liebe ermahnen oder ihm etwas sagen, was richtig ist, und zwar wirklich liebevoll, nicht darauf pochen, du musst das jetzt aber übernehmen, der baut den anderen auf. Liebe baut auf. Und das ist das, was wir ja wollen. Wir wollen, dass die Gemeinde, dass der Bruder auferbaut wird und nicht durch aufgeblähtes Halten abgeschreckt oder gar eingeschüchtert oder verstört. Nicht das Anhäufen von Erkenntnis über Erkenntnis baut eine Gemeinde auf, sondern die Liebe, die in der Gemeinde herrscht. Der Liebe im Reden und die Liebe im Umgang untereinander. Und dann noch eine vierte Feststellung. Egal, wie viel wir schon meinen, erkannt und begriffen zu haben, es ist immer nur noch ein Bruchteil. Da ist noch ein so großes Teil von dem, was wir noch nicht erkannt haben und was wir noch erkennen sollen. Und wer meint, so steht es dann eben im Vers, wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch lange nicht, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, der hat noch lange nicht erkannt, was man alles erkennen soll. Ich sage das mal so mit einem Beispiel aus der Welt, mit der Physik. Wenn jemand richtig gut ist in Physik, ein Abitur mit 1 macht und Vorbild der Klasse ist und sich vor der Klasse hervortut, wenn der auf einen Physikprofessor trifft, dann erkennt er erstmal, wie wenig er von Physik weiß. Die Physik ist so groß, dass man jahrelang studieren kann und trotzdem nicht alles weiß. Und wie ist das erst mit der Bibel, die wir ein Leben lang studieren und immer wieder was Neues entdecken und überhaupt noch nicht wissen, alles wissen, was darin steht. So inhaltsreich ist sie. Also unsere Erkenntnis, die wir heute haben, auf der können wir uns nicht aufruhen. Sie ist noch lange nicht ausreichend. Aber, das große Aber, wenn wir damit uns aufblähen, dann stört es die Gemeinde in der Liebe und im Wachstum. Und dann eine weitere Feststellung, die fünfte. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und das ist das Wichtigste, dass wir wissen, dass du weißt, du bist von Gott erkannt. Und die Fähigkeit, Gott zu lieben, entsteht dadurch, dass Gott mich erkannt hat. Deswegen streut Paulus das auch hier nicht nur nebensächlich ein, dass das Zentrum ist, Gott zu lieben. Egal, wie mein Wissensstand ist, ob ich wenig weiß, ob ich viel Erkenntnis habe oder wenig, zu wissen, dass Gott mich erkannt hat und dass ich Gott liebe. Das ist der Kern. Wenn ich das weiß, ich liebe Gott, dann weiß ich, ich bin von Gott erkannt worden. Es kommt also nicht vorrangig darauf an, dass ich etwas erkenne, sondern dass ich Gott liebe und alles aus Liebe zu Gott tue. Und in diesem Vers steht wieder das berühmte Aber. Gebe ich Erkenntnisse, die der Heilige Geist mich hat erkennen lassen, weiter, um mich besonders geistlich hervorzutun? Oder habe ich tatsächlich den Auftrag und tue es aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu meinem Bruder? Ist mir bewusst, dass das, was ich erkannt habe, von dem ich meine, es erkannt zu haben, auch nur ein mangelhaftes Stückwerk ist? Ist mir das bewusst, wenn ich hier vorne stehe, dass das, was ich hier in der Predigt sage, vielleicht nur ein Teilbruchteil von dem ist, was da eigentlich noch alles hineingehört und es mir noch gar nicht klar geworden ist? Auf alle Fälle ist das, was ich erkannt habe, überhaupt nichts, auf das ich mir etwas einbilden könnte. Denn wenn ich es erkannt habe, dann ist es Gottes Werk. Sein Heiliger Geist hat es mich erkennen lassen. Und ich habe ja eigentlich damit nichts zu tun. Ich habe es mir nicht verdient. Es ist Geschenk. So, nachdem Paulus diese Ermahnung, Erklärung und Vorbemerdung losgeworden ist, ist er nun bereit zu dem in Vers 1 angekündigten Thema Erkenntnisse zur Frage der Götzenopfer. Und dann wissen wir, die Verse 1 bis 3, in den Versen 1 bis 3 hat Paulus festgestellt, dass wir auch zum Thema Götzenopfer Erkenntnis haben. Jeder Christ hat dazu Erkenntnisse. Umgang mit Götzen. Denn jeder Christ, auch in Korinth und auch hier in Gifhorn, weiß, kennt das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist Kenntnisstand. Und der Kenntnisstand, den es dann auch noch gibt, der wird im ersten Brief an die Thessalonicher geschildert, im Kapitel 1, Vers 9. Alle Christen sind in einem Zustand, dass sie sich von den Götzen weg zu Gott bekehrt haben. Und es gibt noch einen Kenntnisstand, der sicherlich sich in Windeseile unter allen Christen der damaligen Zeit verbreitet hat, nämlich das, was das Apostelkonzil festgelegt hat. Und das kann man an zwei Stellen in der Bibel lesen, und zwar in der Apostelgeschichte, wo die Feststellung des Apostelkonzils niedergelegt ist, schriftlich. Und ich lese vor, Apostelgeschichte 15, 28 oder ab Vers 28, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzulegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und von Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Aber wie kann man das mitten in einer heidnischen Gesellschaft, die lebt in Korinth und voll in der Überzahl ist? Oder wir hier in Wolfsburg und der Umgebung? Wie geht man heutzutage den heidnischen Dingen aus dem Weg, die wir jeden Tag begegnen, vielleicht ohne es zu merken? Ein Problem für damals war für die Christen, wie gehe ich mit dem Fleisch der Tiere um, die erst zuvor bei heidnischen Götzenopferritualen als Opfertiere genutzt wurden? Und dann nach der Zeremonie, weil sie ja nicht noch vorhanden waren, als Fleisch, Frischfleisch, als sehr gutes Frischfleisch auf dem Markt verkauft wurden. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Heiden es genauso war wie bei den Juden, dass zum Opfern die allerbesten Tiere genommen wurden. Also das beste Fleisch lag dann geschlachtet auf dem Markt oder wurde sogar im Tempel nach anschließend, nach dem Götzenopfer als Mahlzeit für alle verteilt. Es wurde gegessen. Und man hat dieses Götzenopferfleisch gekauft, wurde vielleicht als Christ auch von Nachbarn oder Geschäftspartnern zum Essen eingeladen, wo dieses Tier serviert wurde. Oder auch Christen haben es selbst gekauft, weil es so gutes Fleisch war. Das konnte einigen gläubig gewordenen Christen sowohl aus den Juden wie aus den Heiden Kopfzerbrechen bereiten. Denn das Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, das wollten Christen damals wie heute ja treu befolgen. Aber wo ist jetzt die Grenze? Wann schleicht sich ein Götze in meine Beziehung ein, die allein Jesus gehören sollte? Und Jesus hat es einmal ja deutlich gesagt, du kannst nur einem Gott dienen. Entweder, und er hat den Götzen Geld genommen, entweder dem Geld, dem Mammon oder Gott. Du kannst nur einem Herrn dienen. Es gibt keine Kompromisse zwischen beiden. Und du kannst nur die Heilslehren aus den Religionen anwenden oder das Heilsversprechen aus dem Glauben an Jesus. Und so sollten alle Christen alte Bindungen an alte heidnische Gewohnheiten und Rituale rigoros kappen, damals wie heute, die sie vor ihrer Bekehrung praktiziert haben. Dass man an Götzenopferzeremonien nun nicht mehr teilnehmen durfte, war allen klar und ist auch uns klar. Das Apostelkonzil hat es ja schließlich festgestellt. Und dass es wichtig ist, weil es zu den vier wichtigen, unbedingt einzuhaltenden Gesetzen gehörte, die Apostel festgelegt haben. Und heute kennen wir halt kein Götzenopfer und Götzenopferfleisch mehr. Deswegen denke ich, dass es nicht nur um Götzenopfer und Götzenopferfleisch geht. Es geht um den grundsätzlichen Umgang mit esoterischen und heidnischen Praktiken, die zum großen Teil aus Praktiken aus anderen Religionen stammen. Wir haben ganz, ganz viel in den letzten Jahrzehnten aus den fernöstlichen Religionen hier in unsere Gesellschaft übernommen. Wir wissen es schon gar nicht mehr, wo das herkommt und aus welchem Grund diese heidnischen Religionen diese Dinge praktiziert haben. Sie haben Einzug gehalten in unsere Gesellschaft, manchmal mit ein bisschen Verzug leider auch in unsere Gemeinden. Das Götzenopferfleisch ist sozusagen ein Bild, ein Anlass zu diesem ganzen Themenspektrum. Die Welt ist voll von Praktiken aus fernöstlichen Religionen. Und dazu haben wir dann auch noch selbst welche erfunden. Und jeder von uns weiß, wenn er ein altes Leben vor seiner Entscheidung zu Jesus hatte, welchen Heilslehren er geglaubt hat, welchen Süchten er in seinem Leben nachgelaufen ist, wie er zu einem erfolgreichen, glücklichen Menschen werden wollte. Lebensziele, die absolut wichtig waren, Erfolg im Beruf, reich werden, Erfolg haben, Einfluss oder Macht zu haben. Und jeder hat, denke ich, bevor er Jesus kannte, das als Lebensziel gehabt. So. Und die Juden, die hatten andere Stolpersteine. Zum Beispiel, dass sie unbedingt an der strengen Einhaltung der Gesetze festhalten wollten. Darüber haben wir ja auch schon Worte gehört hier. Und ihnen das Einhalten der Gesetze wichtiger war, und es unbedingt den Heidenchristen auferlegen wollten. Deswegen hat es ja dieses Apostelkonzil gegeben. Und sagt, nur wenn du die Gesetze einhältst, kannst du wirklich bei Jesus sein. Und die Christen aus den Heiden hatten ganz andere Gefahren. Ihre Tempel und ehemaligen Mitgläubigen, vielleicht sogar Freunde, waren weiterhin um sie. Viele täglichen Rituale waren völlig normal, wie eben auch das Einkaufen von Fleisch auf dem Markt. Auch da gab es in der Gemeinde diese beiden Extreme. Die einen, die sagten, als gläubige Christen ist alles erlaubt, weil diese Götzen gibt es ja gar nicht und es ist ja nur das Fleisch. Und die anderen, halt dich bloß strikt an das Gesetz, habe überhaupt keinen Kontakt mehr, aber auch so irgendwie an Götzen erinnert und oder aus dieser Richtung kommt. Und ich kann mir gut vorstellen, wie sich beide Gruppen ihre Erkenntnisse und Meinungen vor Ort in der Gemeinde ja vorgehalten haben. Und keiner hat verstanden, warum der andere die eigene Erkenntnis nicht übernommen hat und sich nicht überzeugen ließ. Und so sorgt Paulus in diesem Brief zum erst für Erleichterung und Entspannung, indem er in Vers 4 vorstellt, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, das ist also die Erkenntnis, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Das heißt, ein Götzenopfer, Ritual ist völlig belanglos, weil jemand da geehrt wird, den es gar nicht gibt. Und so könnte man sagen, ja, wenn es den Götzen gar nicht gibt, dann kann ich ja auch mich da in diesen Gottesdienst hineinsetzen. Aber ich denke, das wird kein Christ gemacht haben. Aber die Frage ist, kann ein Götze, den es gar nicht gibt, Einfluss nehmen auf Materie, auf Fleisch? Und das Fleisch ist ja bloße Materie. Und Paulus sagt, der hat keine Kraft, der kann nichts verändern. Und das Fleisch ist genauso Fleisch wie vor diesem Götzendienst. Sodass wir zur Kenntnis nehmen können, wir müssen nicht völlig verkrampft und engherzig alles vermeiden, was auch nur an Götzendienst erinnern könnte. So zum Beispiel Lebensmittel oder dass wir zum Beispiel darauf achten, nicht halal zu essen. Denn dadurch, dass man auf irgendetwas achtet oder es irgendwohin mitnimmt, passiert mit dem Fleisch rein gar nichts. Es hat keine Verwandlung stattgefunden, wie dass die katholische Kirche glaubt, dass aus der Oblate dann wirklich der Leib Jesu wird. Es steckt kein unreiner Geist in dem toten Fleisch, keine esoterische Kraft. Wenn der Götzendienst zu Ende ist, ist das Fleisch so, wie es immer war. Aber was bedeutet das heute? Ich denke an die esoterische Landschaft, bei dem aufgrund besonderer Anbaurituale eine besondere Kraft von einem Mehl oder von Mohrrüben oder sonstigen Ackerfrüchten ausgehen soll. Man nennt das biodynamisch. Und immer wenn ihr dieses dynamisch irgendwo lest, dann steckt diese Lehre dahinter. Denn die Lehre geht davon aus, dass aus Materie Kraft, also geistige Kraft herauskommt. Dass dann die Seele mit einer besonderen Kraft ausgestattet wird. Aber keine Materie hat Kraft, die auf uns einwirken kann. Und so kann man sagen, ja, ist egal, wenn biodynamisch draufsteht, das ist ja sowieso Unfug. Und dennoch würde ich alleine deshalb, weil da diese Lehre hintersteckt, wenn ich die Wahl habe, auf biodynamisch verzichten. Denn dahinter steht ein Glaube an eine Kraft, die, wenn es sie gäbe, von Götzen kommen müsste. Die andere Frage ist zum Beispiel, überall, sogar in Kirchengemeinden, in den Räumen der Kirchengemeinden wird Yoga praktiziert. Die kommt auch aus einer asiatischen Religion, nämlich aus der indischen, ich weiß nicht, ob auch aus der buddhistischen, die über körperliche Übungen Einfluss auf die Seele ausüben soll. Man soll zur Stille kommen über körperliche eben und sich praktisch zu disziplinieren. Oder Atemübungen oder Klangschalen. Oder all die Dinge, die uns angeboten werden, damit der Körper und die Seele zum Wohlklang kommt und zum Wohlbefinden findet. Alles Praktiken, die aus den fernöstlichen Religionen stammen. Aber wenn wir Ruhe und Frieden haben sollen, dann brauchen wir nicht diese Praktiken aus den asiatischen Religionen. Wir brauchen Gnade. Friede von Gott, unserem Vater. Wir suchen dann, wenn wir es über diese Praktiken waren, an der falschen Stelle. Es wirkt. Das muss man ja. Wer Yoga ausübt, der weiß, es wirkt. Es gibt eine Zeit lang Frieden. Aber man muss es immer wiederholen. Aber Frieden von Gott ist auf Dauer. Gut, wenn du sündigst, störst du diesen Frieden, aber du hast die Möglichkeit, in die Seelsorge vor Jesus zu gehen und ihm das zu sagen. Und er ist gnädig und wartet darauf, dir vergeben zu dürfen. Gottes Friede für unsere Seele kommt einzig und allein aus seiner Gnade. Alles andere ist lediglich noch vorübergehender Schein. Aber leider wirkt dieser Schein und das verführt auch viele Christen, weil sie diese Wirkung, wenn sie den Frieden bei Gott nicht suchen und nicht finden, warum auch immer, da für einen kleinen Zeitraum ihres Alltags finden. Das ist eben die Verführung. Und was ist mit den Liedern in charismatischen Gemeinden? Ich habe es damals, und ihr habt es sicher auch, die ihr noch in der charismatischen Abteilung wart, Lieder, viele Lieder, zigmal wiederholt. Bis mit dem Ziel, dass eine gewisse Atmosphäre in der Gemeinde entsteht. Eine Atmosphäre, von denen dann viele sagten, ja, jetzt ist der Heilige Geist da. Dabei ist es nur das, was auch wieder aus der indischen Religion stammt, nämlich das Mantra, das Wiederholen eines Wortes oder einer Satzpassage so lange, bis der Geist abschaltet. Und der Geist, das Bewusstsein soll nicht abschalten, das ist nicht der Heilige Geist, sondern wir sollen nüchtern bleiben, den ganzen Gottesdienst, die ganze Versammlung über nüchtern. Und wenn wir das Ziel haben, dass unser Bewusstsein ja, beiseite geschoben wird und wir nichts mehr denken sollen, dann kommt nicht der Heilige Geist, sondern dann ist das das Einfallstor okkulter Mächte. Und wenn wir so umgehen mit den Dingen aus der Götzenwelt, die aus der Götzenwelt stammen, von ihren nichtigen Lehren herkommen, und die sind im Gegensatz zum Götzenfleisch tatsächlich verunreinigt. Und man opfert für diese Dinge Geld und Zeit und bekommt doch nicht, was man wirklich sucht. Man denkt, man öffnet Gott eine Tür und es ist dann doch häufig eine Tür für Satan. Also, umgehen mit Nahrungsmitteln, den Ritualen und Übungen, von denen wir wissen, sie versprechen uns Heil aus einer Quelle, die gar kein Heil hat. Aber die Bibel hat sowohl Anweisungen, Warnungen als auch Entwarnungen für uns. Wenn wir jetzt von Paulus daran erinnert wurden, dass es keine Götzen gibt, wissen wir doch, dass hinter jedem Götzen Satan verborgen ist. Alle Götter, die nicht Gott sind, sind Produkte aus dem Hirn Satans. Und wenn der hinter jeder Religion steckt, können wir sicher sein, dass hinter den Praktiken, die aus diesen Religionen stammen, wenn sie auch oberflächlich helfen sollten, Satans Wille steckt, uns Menschen zu schaden. Zumindest der erste Schade ist, von Gott abzulehnen. Dass Satan Dinge tun kann, die oberflächlich helfen. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon gehört habt, dass man Warzen besprechen kann und die tatsächlich weggehen. Das ist die Wirkung Satans und nicht Gottes. Satan hat auch einen gewissen Machtbereich und trotzdem ist es nicht zum Wohl der Menschen, die sich haben besprechen lassen, auch wenn sie erstmal darüber froh sind, dass die Warzen weg sind. Und worum geht es noch? Paulus nimmt wie an anderen Stellen auch die Schwachen der Gemeinde, besonders die Schwachen, vor dem Starken in Schutz. Vers 7. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Und unser Herr fordert von uns nicht deshalb ein Verzicht, weil wir beim Verzicht gegen das erste Gebot verstoßen würden, beim Nichtverzicht, sondern er fordert es aus Liebe zu den Bruder und zur Schwester, die das immer noch als Angriff auf ihr Gewissen, die das eben, für sie ist das so, als ob sie wirklich Götzenopfer nehmen würden. Und genauso ist es, denke ich, auch mit diesen Dingen, die wir aus der Esoterik übernommen haben. Und wie sollen wir nun mit unseren Schwachen in der Gemeinde umgehen? Wir haben es gerade gelernt. Uns nicht mit unseren durchaus richtigen Erkenntnis vor ihnen aufblähen, das ist doch alles unwichtig. Die Götzen haben gar keine Wirkung, das ist doch alles nur Dinge, die unserem Leib und unserem Wohlbefinden dienen. Aus Liebe zu ihnen, und wenn die ein Problem damit haben, dann sollten wir auf diese Dinge verzichten. Jesus nimmt unsere Geschwister in ihrer Schwachheit sehr, sehr ernst und sagt, wir sollen auf die Schwachheiten und auf die Schwächen und auf die Geschwister Rücksicht nehmen. Zumal wir durch Verzicht ja nichts verpassen würden. Beim Essen würde uns ja nichts fehlen. Wir haben ja andere Dinge, die wir dafür essen können. Und wenn wir Ruhe und Frieden für unsere Seelen wollen, dann wissen wir ja, wo wir den herbekommen. Aber wenn wir teilnehmen und der Bruder und die Schwester nimmt daran Anstoß oder wird sogar selbst verführt, gegen seinen Gewissen auch dahin zu gehen und mitzumachen, dann begehen wir eine Sünde. Ich glaube sogar eine schwere Sünde gegenüber unserem Bruder, unserer Schwester und eine Sünde gegen Gott. So lese ich auch die Schlussfolgerung von Paulus noch einmal vor. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen. Wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Und wenn ich da jetzt einsetze, wir sind nicht besser, wenn wir Yoga mitmachen. Und wir sind nicht geringer, wenn wir es nicht mitmachen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen siehst, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen. Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwache Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Standstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde geben. Ja, warum wird denn durch mein Handeln der schwache Bruder verderben? Das wäre eine sehr absolute negative Wirkung meines Handelns. Er würde verderben, schon wenn er gegen sein Gewissen verstößt. Auch wenn das Gewissen an dieser Stelle falsch liegt. Denn man zerstört damit sein Gewissen. Und er würde, wenn er ebenfalls Götzenopferfleisch essen würde, wenn er ebenfalls dann an einer Yogastunde oder an Yogakursen teilnimmt oder Klangschalen ausprobiert, ein schlechtes Gewissen bekommen. Und dann sind wir an seiner Misere schuld. Und das wollen wir doch nicht sein, oder? Das muss man wissen, dass Paulus hier zum Ausdruck bringt. Tue ich etwas, von dem ich denke, dass es Sünde wäre, obwohl es keine Sünde ist, sündige ich gegen Gott, wenn ich es dann trotzdem tue. Das gilt auch für uns. Also wenn euer Gewissen sagt, tu es lieber nicht, dann tu es lieber nicht. Auch wenn es keine, in Wahrheit keine Sünde ist, aber wenn dein Gewissen dich mahnt, hör auf dein Gewissen. Und ich will nochmal auf die Frage der Praktiken aus ostasiatischen Religionen kommen. Das habe ich aber, glaube ich, schon gesagt, da würde ich mich jetzt wiederholen. Ein Beispiel will ich noch nennen aus unserer Gemeinde. Ein Ding, das auch zu den okkulten Dingen gehört, nämlich die Rockmusik. Die stammt aus, mit ihrem Rhythmus und aus ihren Beständen, aus afrikanischen Kultmusiken, die auch in afrikanischen, heidnischen Götzendiensten praktiziert wird. Und die hat eine besondere Wirkung. Die lässt Menschen, man sieht es ja auf Rockkonzerten, praktisch mitgehen. Hat mal ein frommer Mann berichtet, der wirklich fromm ist, dass er mit einer afrikanischen Reisegruppe mal in Afrika war und mit dieser Reisegruppe zusammen in einen Raum, in einen Musikraum kam. Und da hat dann ein Trommler angefangen zu trommeln. Da fing ein zweiter ein dritter ein vierter ein. Und plötzlich war die ganze Gesellschaft mitgerissen. Die sprang auf und zappelte im Rhythmus, ging sogar auf die Bänke. Und es waren zwei fromme Menschen, die mussten sich krampfhaft am Stuhl mit festhalten, um nicht auch mitgerissen werden von dieser Musik. Da ist tatsächlich allein im Rhythmus, in der Musik, Musik hat von sich aus eine belebende Kraft. Und wir wisst alle, Rhythmus, das ist diesen Spruch, das ist ein Rhythmus, bei dem jeder mit muss. Und diese Rockmusik zusammen mit Drogen macht die Menschen willenlos und somit auch ein Einfallstor für unreine Geister. So ist es so. Eine Schwester von uns berichtet, dass sie davon, bevor sie Christin wurde, gefangen war von dieser Rockmusik und sie war einfach begeisterter Fan von Rockmusik. Und ihr wurde dann klar, als sie Christin wurde, das kann ich und will ich nicht mehr. Und sie hat absolut Abstand genommen von Popmusik und Rockmusik und will auch, dass das jeder andere Christ tut. Und das ist genau die Situation. Wenn ich im Radio Popmusik oder Rockmusik, es bewegt mich nicht. Ich werde dafür noch nicht zappelig und komme nicht, ich kann es einfach so hören, ohne dass es mich betrifft. Aber es gibt Menschen wie sie, die sagt, wenn ich das höre, dann kommt gleich die Erinnerung und denke, das darf nicht sein. Und ist die Frage, wie geht man mit so einer Schwester dann liebevoll um? Gut, hier in unserer Versammlung werden wir nie Pop- und Rockmusik hören. Aber wie gehe ich dann zu Hause damit um? Wenn es für sie ein absoluter Angriff wäre und sie das als Sünde empfindet. Und denke, das geht bei den anderen Dingen, die ich genannt habe, ebenso. Es gibt ganz viele Dinge, die kommen, da kommen Menschen her. Und wenn man sie hier auch nur ansatzweise irgendwo tut, dann werden diese Geschwister wieder quasi in die alte Realität eventuell versetzt. Aber andere, die die Gefahr von Rockmusik nie erlebt haben, können das gar nicht nachvollziehen. Und ein weiteres Beispiel ist ja der Alkohol. Auch das ist ja ein Genussmittel, das wir gerne zu uns nehmen dürfen. Selbst beim Abendmahl dürfen wir ja Alkohol trinken. Und in der Bibel ist der Wein ein Symbol für Feiern im Reich Gottes. Und auch harte Getränke. Aber was ist mit den Geschwistern, die aus einer Alkoholsucht kommen? Wie gehen wir mit denen um? Da gibt es die Sache, jetzt bist du doch befreit, jetzt kannst du doch wieder. Aber wenn der Bruder schwach ist und eben sich nicht befreit fühlt, dann muss man darauf Rücksicht nehmen. ob man in seiner Gegenwart Alkohol trinkt oder nicht. Und dann verzichtet man. Wir können doch verzichten, das schadet uns doch nicht. Darum, wenn eine Speise, ein Getränk oder eine Praxis oder eine Gewohnheit, die wir haben, wenn daran irgendein Bruder Anstoß nimmt, sagt, das finde ich ist nicht richtig, so will ich, so wie Paulus es sagt, lieber in Ewigkeit darauf verzichten, anstatt meinem Bruder dadurch einen Anstoß zu geben. Amen. Und ich hoffe, ihr sagt auch alle Amen.